Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 363.
Deutschlandradio Kultur.
Können wir denn jetzt mit der Sendung starten?
Ich bin bereit für eine neue Sendung.
Sehr gut. Es geht um Tischmanieren und wie die sich entwickelt haben. In der Steinzeit wurde ja sehr zünftig gegessen, da hat sich keiner eine Serviette umgebunden und gerade an einem Tisch gesessen. Aber wie sind denn dann bitteschön unsere Tischmanieren entstanden? Achten eure Eltern auch streng darauf, wie ihr am Tisch sitzt und wie ihr euch beim Essen benehmt? Aber wie sind diese Tischmanieren eigentlich entstanden und wie haben sie sich verändert? Kakadu-Reporterin Christina Dumas hat im Nationalmuseum in München nachgeforscht. Dort hat sie die Geschichtswissenschaftlerin Dorothea Band getroffen.
Ich mag überhaupt nicht gerne Spinat essen.
Ich esse am liebsten Bratwurst. Mir schmeckt gut Pfannkuchen mit Zucker und Marmelade.
Ich hasse Nudeln.
Heute gibt's bei uns eine Kürbissuppe, Bratkartoffeln, Feldsalat, einen Joghurt zur Nachspeise und ich trinke einen Apfelsaft.
Ob so ein abwechslungsreiches Mittagessen wohl auch vor mehr als 700 Jahren, also im Mittelalter, auf den Tisch kam? Was aßen damals zum Beispiel die Bauern?
Das ganz normale Mittagessen war ausgesprochen bescheiden, bestand in erster Linie aus Brei, der dann in einer Schüssel auf den Tisch gebracht wurde. Und es haben sich alle von diesem Brei, der aus Hafer bestehen konnte, bedient. Es ging in erster Linie darum, dem Körper Energie zuzuführen, damit man weiterarbeiten kann.
Brei, Brei, Brei und ab und zu am Sonntag vielleicht mal ein Stückchen Fleisch. Abwechslungsreich war das Essen im Mittelalter für das gewöhnliche Volk also nicht.
Brei den ganzen Tag essen, das ist nichts für mich. Ich esse gerne Spaghetti, Salat, Eis und Pfannkuchen. Ich esse mit Messer und Gabel die Suppe mit einem Löffel und ich habe noch einen kleinen Nachspeiselöffel und den Apfelsaft trinke ich in einem Glas mit einem Strohhalm.
Im Mittelalter sah ein gedeckter Tisch viel einfacher aus. Feine Porzellanteller, Gläser, Gabeln und Strohhalme gab es damals noch nicht.
Das Brot spielt eine besondere Rolle in dem Sinne, dass es in den bäuerlichen Haushalten als Tellerersatz diente. Also man hat eine trockene Scheibe Brot genommen und auf diesem Brot hat man dann das, was man sich aus der Schüssel, zum Beispiel, wenn es dann tatsächlich mal eine Suppe mit Fleischeinlage gab, dann hat man sich dort das Fleisch draufgelegt und hat dann am Ende der Mahlzeit dieses Brot gegessen. Oder aber man hat mit den Fingern gegessen. Es war natürlich so, dass dann der Hausherr der Erste war, der sich überhaupt etwas nehmen konnte. Und dann abfolgend die in der Reihenfolge der Kinder oder das Gesinde, wenn es überhaupt mit am Tisch gesessen hat, kamen die anderen dann hinterher.
Die Tische der vornehmen Leute waren übrigens viel bunter und schmackhafter gedeckt als die der Bauern. Serviert wurde saftiges Fleisch, kräftige, brodelnde Suppen und Obst. Und bei prächtigen Festen gab es schon mal tausende Eier, Hasen, Rehe, Fische und Honig zu essen. Aber nun genug vom Mittelalter. Jetzt reisen wir mal weiter in der Zeit ins 16. Jahrhundert, in die Renaissance. Von uns aus gerechnet geht es also 450 Jahre zurück. Alicia steht vor einem alten Bild aus dieser Zeit.
Da sitzen vornehme Männer an einem runden Tisch, die sitzen auf Hockern. Und rechts von ihnen steht ein schöner Becher und neben dem Teller liegt ein Messer. In der Mitte vom Tisch steht eine Schale und Brotstücke liegen da auch.
Die feineren Herren hatten immer auch einen Beutel an dem Gürtel hängen und in diesem Beutel war ein eigenes Messer und ein eigener Löffel. Je nachdem, wie reich ein Burgherr war, gab es dann auch entsprechende Teller, entweder aus Holz beziehungsweise dann aus Zinn oder vielleicht sogar aus Silber, von denen dann diese Speisen gegessen wurden.
Tun und lassen konnte man aber auch damals nicht alles, was man wollte, denn es gab die sogenannten Tischzuchten. Bücher, in denen geschrieben stand, wie man sich richtig zu benehmen hatte.
Es gibt Tischzuchten, in denen man zum Beispiel aufgefordert wurde, sich den Mund jeweils abzuwischen. Man sollte dazu nicht die Serviette nehmen, sondern den Ärmel. Dann gibt es aber andere Vorschriften, in denen steht, man sollte eben die Serviette dazu benutzen und doch nicht das Tischtuch.
Regeln, wie man sich bei Tisch benimmt, gibt es auch heute noch.
Meine Mama will immer, dass ich gerade sitze.
Ich muss immer am Tisch essen, weil das zu unseren Manieren sozusagen gehört. Als ich ganz klein war, hat meine Mama auch immer darauf geachtet, dass ich gute Manieren halt krieg. Dass man mit Messer und Gabel isst oder mit einem Löffel und seinen Ellbogen nicht zu weit auf den Tisch stellt.
Immer mehr Menschen essen unterwegs und verzichten auf einen gedeckten Tisch.
Tischmanieren. Kakadu-Reporterin Christina Dumas hat uns berichtet, wie die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Gute Manieren sind ja nicht nur bei uns Menschen ein Thema.
Wer hat die Pantoffeln zu Fetzen zerkaut?
Der Hund!
Wer hat aus der Pfanne den Braten geklaut?
Der Hund!
Wer hat denn die seidene Decke zerrissen? Den Briefträger und Nachbarskater gebissen. Raus, raus, raus. Raus mit dem Hund aus dem Haus.
Raus, raus, raus. Raus mit dem Hund aus dem Haus.
Wer liegt auf dem Sofa, obwohl er's nicht soll?
Der Hund.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Bitterfeld galt einst als dreckigste Stadt Europas, als Symbol einer verheerenden Umweltpolitik. Darüber schrieb die Schriftstellerin Monika Maron 1981 ihren Debütroman Flugasche, mit dem sie über Nacht berühmt wurde. In der DDR, in der sie lebte, durfte das kritische Buch allerdings nie erscheinen. Fast 30 Jahre später ist Monika Maron nun in die Bitterfelder Region zurückgekehrt und hat festgestellt, dreckig ist Bitterfeld schon lange nicht mehr, aber die Befreiung vom Gift bezahlten viele mit ihren Arbeitsplätzen. Und doch hat sich Erstaunliches getan. Diese Entwicklung beschreibt Monika Maron in ihrem Buch Bitterfelder Bogen, das im Sommer erschienen ist. Unsere Landeskorrespondentin Susanne Ahlt hat sich auf Spurensuche begeben.
Die Geutsche. Einst war sie ein 760 Hektar großer Auenwald. Im vergangenen Jahrhundert ein riesiger Braunkohletagebau. Heute ist die Geutsche ein künstlicher See vor den Toren der Stadt Bitterfeld. Kleine Segelboote schaukeln am Steg. Wellen klatschen gegen den Strand. Am Ufer liegt feinster Ostseesand. Vor der Geutsche thront auf einer Bergkuppe ein Kunstwerk aus Stahl. Der Bitterfelder Bogen. Er sieht aus wie eine Eisenbahnbrücke. Seine konvexen und konkaven Stahlarme umschlingen einander. Die Formen erinnern an Bewegungen einer Baggerschaufel. Im Zickzackkurs führt eine meterbreite Rampe aus gelochtem Stahl 500 Meter hoch bis zum Scheitel des Bitterfelder Bogens. Ute Walter war vor dem Mauerfall eine der vielen tausend Chemiearbeiter in Bitterfeld. Noch heute hat sie den beißenden Geruch in der Nase, erinnert sich an die giftig-graue Dunstglocke, die über dem Land schwebte wie ein böser Bann.
Hier konnte man nur mit geschlitzten Augen langlaufen, weil die Flugasche, die war hier dunkelgrau über dieser Region. Und nach der Wende, im ersten Winter, als es mal wieder geschneit hatte, da blieb der Schnee auch weiß, der früher nach zwei Tagen schwarz war wie die Erde.
Als die DDR endete, war Bitterfeld zu einem Synonym für marode Wirtschaft, vergiftete Luft und verseuchten Boden geworden, zu einem Sinnbild des ruinierten Landes. Man musste nur einmal im ewig diesigen Himmel über Bitterfeld nach der Sonne gesucht oder einmal unter den Rohrleitungen im Werk herumgelaufen sein, hoffend, es möge Wasser und nicht Säure sein, was einem da auf den Kopf tropfte. Man musste nur einmal in Bitterfeld gewesen sein, um zu wissen, dass dort zu leben lebensgefährlich war.
Monika Maron zitiert aus ihrem neuen Buch. Bitterfelder Bogen hat sie es genannt. Schließlich verkörpert das stählerne Kunstwerk das, was die Schriftstellerin in ihrer Reportage beschreibt. Der Bitterfelder Bogen verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart. Auch Monika Maron scheint versöhnt mit der Region, die sie einst als die dreckigste von ganz Europa bezeichnete. Vor 35 Jahren veröffentlichte die damalige Journalistin schon einmal eine Reportage über Bitterfeld. Zu Zeiten der DDR, sagt sie, war die Stadt grau und deprimierend. Größter Chemiestandort des Landes. Aus diesen Eindrücken entstand Monika Marons Debütroman Flugasche. 180 Tonnen davon schleuderte das Kohlekraftwerk täglich auf die Stadt und ihre Menschen. In ihrem neuen Buch erzählt sie jedoch von den wundersam schönen Erfolgsgeschichten aus Bitterfeld, die sich in den vergangenen 20 Jahren manchmal gänzlich unbemerkt dort zugetragen haben.
Über das Unglück von Leuten, die also diesen Umbruch weniger gut überstanden haben, ist nun seit 20 Jahren erzählt worden. Und ich erzähle nun mal was anderes. Ich finde, dass so eine Geschichte, die gegen den Mainstream läuft in diesem Fall, der Mainstream ist, nur das Misslungene zu erzählen, dass die legitim ist und vielleicht auch nötig.
Mit ihrem Hund steigt Monika Maron in einem mittelmäßigen Hotel ab. Aber eine fürsorgliche Putzfrau fragt, ob womöglich der Staubsauger den Hund stören könnte.
Ich erwarte von niemandem, dass er sich nun ganz speziell für den Osten interessiert. Aber wenn Sie sich interessieren, dann wäre schon schön, Sie würden sich die Mühe machen, die Dinge differenziert anzusehen und nicht dem ersten besten Eindruck einfach ein unfreundlicher Kellner in Brandenburg oder ein Betrunkener auf dem öffentlichen Platz in Wolfen, das dann als die erzählenswerte Geschichte mit nach Hause zu nehmen.
Im Kulturhaus Bitterfeld-Wolfen. Die beiden Städte wurden vor 2 Jahren zwangsfusioniert. Der demografische Wandel hat in Bitterfeld und Wolfen besonders deutlich seine Spuren hinterlassen. Nach dem Fall der Mauer hat über ein Viertel der Bewohner die Region verlassen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 14%. Aufgeblähte graue Wolken hängen tief über der flachen Landschaft. Im Saal des Kulturhauses ist es schwül, stickig und proppenvoll. Alle 320 Sitzplätze sind belegt. An der Stirnseite sitzt auf einem schmalen Podium Monika Maron. Ganz in Schwarz ist sie gekleidet. Sie lächelt zaghaft, schlägt dann die markierte Seite ihres Buches auf.
Warum eigentlich haben in den letzten 20 Jahren nicht Leute wie Uwe Schmorl, Manfred Racine oder Ingrid Weinhold das öffentliche Bild von den Ostdeutschen geprägt? Vielleicht kennen ja sogar die Ostdeutschen ihre eigenen Erfolgsgeschichten zu wenig, um stolz auf sie und sich selbst zu sein.
Unter den Zuhörern sitzt Ingrid Weinhold. Sie trägt ein schickes blaues Kostüm. Dazu passt die rahmenlose Brille mit den blau getönten Gläsern. An ihren Fingern glitzern goldene Ringe. Vielleicht wird Monika Maron auch ihre Geschichte vorlesen, die vor fast 20 Jahren in Wolfen ihren Anfang nahm. Damals arbeitete Ingrid Weinhold noch für die Filmfabrik Orwo. Die Abkürzung stand für Original Wolfen. Wolfen und die Filmfabrik waren schon immer eins, sagt Ingrid Weinhold. Anfang des 20. Jahrhunderts siedelt die Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, kurz ACFA genannt, von Berlin nach Wolfen. Das Land dort ist billig und die Chemieabwässer kann man einfach in den großen Gräben verrieseln und verschwinden lassen. In Wolfen stört das niemanden. In dem Dorf leben nur ein paar hundert Menschen. 1910 beginnt die Produktion. ACFA steigt zur größten Filmfabrik Europas auf, entwickelt den Farbfilm, erlangt Weltruhm. Auch Wolfen steigt auf, zumindest zahlenmäßig. Aus dem Dorf wird eine Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern. Nach dem verlorenen Krieg holen die US-Amerikaner erst die Silbervorräte aus den Tresoren. Danach nehmen die Russen die Hälfte der Anlagen und die Spezialisten mit. In Wolfen wird aus der ACFA Orwo. Obwohl das Unternehmen 14.500 Menschen beschäftigt, über 200 Filmsorten produziert, hat es nach dem Mauerfall keine Chance, mit seinen Produkten auf dem Weltmarkt zu bestehen. Von der Filmfabrik blieben nur ein paar Geschäftsteile übrig.
Als 1990 die Hauptabteilung Instandhaltung der Filmfabrik aufgelöst wurde und einzelne Gruppen von Technikern und Ingenieuren sich in kleinen Dienstleistungsbetrieben etablierten, beschlossen Ingrid Weinhold und 4 ihrer Kollegen im Chaos des Niedergangs ihre Chance zu suchen und eine ihrer alten Abteilungen in ein unabhängiges Unternehmen umzuwandeln.
Sie wissen, mit Präzisionstechnik umzugehen. Zumindest das haben sie in der DDR gelernt. Die ersten 3 Monate ist Ingrid Weinhold arbeitslos.
Ich habe nie nachgelassen. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben zu lösen und die schaffen wir alle gemeinsam.
Nach einem halben Jahr werden aus 16 Mitarbeitern 30. Heute, fast 20 Jahre später, arbeiten 50 Frauen und Männer in dem Betrieb und produzieren Spezialmaschinen für 300 Unternehmen. Ingrid Weinhold hat ihre Mitgesellschafter inzwischen ausgezahlt. Sie fürchteten, es könnte am Ende doch noch alles schiefgehen. Die 51-Jährige strafft die Schultern, setzt sich gerade hin. Schulden, sagt sie, habe sie immer noch. 1,5 Millionen Euro. Wenn wirklich eines Tages alles schief geht, sind Altersvorsorge, Lebensversicherung und Eigenheim futsch. Aber sie würde alles wieder ganz genauso machen. Ingrid Weinhold lächelt stolz in sich hinein, so als wollte sie sagen, dass sie es sich selbst schuldig sei. Monika Maron hat Menschen wie Ingrid Weinhold in ihrem Buch Bitterfelder Bogen porträtiert. Aus eigener Anschauung weiß die 68-Jährige, jeder Mensch braucht das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Denn nur das schafft Selbstwertgefühl. Ein Gefühl, das noch immer viele Menschen im Osten und Westen der Republik spaltet.
Ich glaube, das ist ein Gefühl, was man im Osten nicht gelernt hat. Also das gehörte, glaube ich, schon nicht zu der Kindheitserfahrung. Eher war man bescheiden und hielt sich nicht für was Besseres und so. Also dieses Prinzip der Gleichheit, das galt aber auch fürs geistige Leben. Also sich für klüger zu halten als andere, das gehörte sich nicht, auch dann nicht, wenn man klüger war. Und dieses Stolz auf sich sein, eine Freude am eigenen Können, auch eine Freude am eigenen Wollen, das waren, glaube ich, keine Eigenschaften, die besonders anerzogen wurden.
Ein halbrundes Gebäude auf dem alten Gelände der Filmfabrik. Aus der Luft sieht es aus wie ein U. Es soll den Bitterfeld-Wolfenern neuen Lebensmut einhauchen, zumindest wenn es nach Petra Wust geht. Die Oberbürgermeisterin steht auf dem zukünftigen Rathausplatz. Bagger schaufeln die braune Erde um, buxieren Pflastersteine hin und her. Petra Wust schaut stolz auf das ehrwürdige Gebäude, in dem früher die Direktoren der Agfa saßen. Die einst rußverschmierte Fassade leuchtet seit einigen Monaten wieder in hellem Sandstein. 10 Millionen Euro kostet die Sanierung.
Es ist ein fantastisches Gebäude mit unheimlich viel Charakter und natürlich auch geschichtsträchtig. Und von dem Gebäude soll natürlich auch ein Impuls ausgehen, auch für die Region.
Die Oberbürgermeisterin hofft, dass sich innovative Unternehmen in den langgestreckten Seitenflügeln einmieten. Die ganze Region soll sich einen Namen machen als Ort der regenerativen Energien. Vor 20 Jahren noch war diese Region die dreckigste in ganz Europa. Heute ist sie Standort für saubere Energiewirtschaft. Der Solarzellenhersteller Qcells machte vor 8 Jahren den Anfang. Es folgten die australische Pacific Solar AG, das US-amerikanische Unternehmen Evergreen.
Jeder Mitarbeiter der Firma Qcells hat eine Nummer in der Reihenfolge seiner Zugehörigkeit. Anton Milner hat die Nummer 1, Uwe Schmoll die Nummer 8. Uwe Schmoll, aufgewachsen in einem kleinen Ort im Anhaltinischen, kam 1979 nach Wolfen. Er war 16 Jahre alt, lernte Schlosser und machte gleichzeitig das Abitur.
Nach dem Mauerfall verlor auch Uwe Schmoll seine Arbeit. Aber Schmolli, wie sie ihn liebevoll bei Qcells nennen, ist keiner, der sich unterkriegen lässt. Er bewirbt sich, bekommt einen Job, wird entlassen, bewirbt sich erneut, wird wieder eingestellt, wieder entlassen. Für eine kurze Zeit bricht für Uwe Schmoll dann doch eine Welt zusammen, bis er auf die 4 Gründer von Qcells trifft. Seitdem, möchte man fast meinen, sind Uwe Schmoll und Qcells eins. Und das, sagt Uwe Schmoll, liegt vor allem an der Unternehmensphilosophie der 4 Gründer. Allen voran Rainer Limoin, dem Monika Maron ihr Buch gewidmet hat. Er verstarb vor 3 Jahren, aber sein Geist scheint noch immer durch das Unternehmen zu wehen.
Es soll Spaß machen, Fehler sind erlaubt, jeder darf seine Meinung sagen. Die Philosophie war, wir schmeißen nicht, auch wenn wir es könnten, sofort Leute raus, sondern wir fragen nach Gründen.
Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Das Produkt, hauchzarte Siliziumscheiben, die Sonnenstrahlen in Strom umwandeln. Der Erfolg von Qcells wird getragen durch die Leidenschaft für den ökologischen Wandel.
Es war eigentlich kein Kapitalismus, was die vier verkörpert haben. Ja, die haben eigentlich nicht gefragt, was die meisten Kapitalisten machen. Wie viel Geld kann ich verdienen? Also das war eine untypische kapitalistische Philosophie, die die vier mitgebracht haben. Ja, für die vier stand das Entscheidende, lasst uns für diese Welt und für diese Menschen was bewegen.
Das ist ihnen gelungen. Aus dem Betrieb mit 9 Beschäftigten wurde in nur 8 Jahren ein Weltkonzern mit 2300 Arbeitnehmern, Forschern, einer eigenen Professur für den akademischen Nachwuchs und einer Stiftung, die jungen Wissenschaftlern dabei hilft, ihre Ideen im Bereich der regenerativen Energien zu verwirklichen. Vor 4 Jahren geht das Unternehmen an die Börse.
Der Erfolg von Gutsess war deshalb so entscheidend, weil wir immer versucht haben, bei allem, was wir gemacht haben, alle Leute mitzunehmen. Ja, und jede Meinung war wichtig. Und begeisterte Menschen bringen einfach eine Leistung, das kann einfach nicht schiefgehen. Die Leute, denen ist der Brust geplatzt, dass die in den Unternehmen arbeiten und was bewegen, was in der Zeitung steht. Das war einfach ein Stolz auf diese Firma. Ja, die Leute waren einfach stolz.
Stolz. Ein Wort, das in den Gesprächen mit Monika Maron, Ingrid Weinhold, Petra Wust und Uwe Schmall immer wieder fällt. Ja, sagt Schmall und nickt nachdenklich, unser Selbstvertrauen ist mit dem Unternehmen gewachsen. Die Aktien sind aufgrund der Wirtschaftskrise derweil stark gefallen. China kopiert schnell und produziert billiger. Qcells muss noch in diesem Jahr 500 Mitarbeiter entlassen. Selbstwert ist ein verletzliches Gut. Auch das beschreibt Monika Maron in ihrem Buch. Um es aufzurichten, bedarf es aber nicht nur finanziellen Erfolgs. Genauso wichtig sind menschliche Werte.
Es ist 23.05 Uhr.
Monika Maron hat den Satz geschrieben, B. ist die schmutzigste Stadt Europas. B. das ist Bitterfeld. Bitterfeld liegt in der ehemaligen DDR und so wissen Sie schon, in welchem Spannungsfeld Monika Maron gelebt und gearbeitet hat und es weiterhin tut. Hier erzählt sie jetzt davon im Gespräch mit Joachim Dix.
Frau Maron, 28 Jahre ist es her, da haben Sie Ihren ersten Roman veröffentlicht, Flugasche, so der Titel, erzählt die Geschichte der Journalistin Josefa Nadler, die eine Reportage über die Industrieregion Bitterfeld schreibt. Der erste Satz Ihres Artikels, um den die Protagonistin lange kämpft, lautet, B, für Bitterfeld, ist die schmutzigste Stadt Europas. Flugasche gilt als erste kritische Auseinandersetzung mit der umweltzerstörenden Wirtschaftspolitik der DDR. Erscheinen konnte ihr Debüt zunächst nur in Westdeutschland. Nun haben Sie sich 28 Jahre nach der Erstpublikation von Flugasche und 20 Jahre nach dem Mauerfall noch einmal nach Bitterfeld begeben, um darüber zu schreiben. Bitterfelder Bogen. Sagen Sie zunächst einmal, was Sie zu dieser Wiederbesichtigung bewogen hat. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Ach, eigentlich war das ein Zufall. Also ein Freund von mir ist Architekt und der hat die meisten Solarfabriken in Thalheim bei Bitterfeld, inzwischen ein Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen, gebaut und kam immer von da und erzählte irgendwie wunderbare Geschichten.
Wie war denn dann das Wiedersehen, diese Wiederbegegnung?
Das Wichtigste war bis heute, wenn ich da bin, gucke ich in den Himmel und denke, es ist ein blauer Himmel mit schönen kleinen weißen Wolken oder so. Das gab's nicht. Also über Bitterfeld hing ein Dach aus schwefelfarbener und grauer Substanz irgendwie. Kann ich mal Wolken, kann man dazu sagen. Also eine dicke Decke. Und jetzt gibt es da einen Himmel wie überall. Und natürlich sind auch die Häuser nicht mehr graphitfarben und verrußt, sondern die sehen aus wie Häuser überall, also angestrichen oder mit Sandstrahl gereinigt und das ist schon ein sehr anderer Anblick. Und andererseits auf dem Werkgelände kann man natürlich auch die riesigen Brachen sehen, wo vorher eine Art Industriestadt war. Also waren ja einfach Straßen und links und rechts davon standen Werkhallen. Wer die ostdeutschen Städte kannte, Schwerin, Erfurt, und wusste oder weiß, wie die vor 89 ausgesehen haben oder vor 90 und heute dahin fährt, dem fällt immer nur ein, es sind ja Städte gerettet worden, es sind Industrien zwar zugrunde gegangen, aber solche Gegenden wie Bitterfeld erfinden sich eben neu. Wenn man bedenkt, dass also in Bitterfeld so gut wie alle Leute erstmal ihre Arbeit verloren haben, Und am Parkhaus von Cusels ein riesiges Plakat hing und da stand drauf, du fehlst uns, weil sie wirklich auch Arbeitskräfte suchen. Allerdings qualifizierte Arbeitsplätze haben sie anzubieten und für bestimmte Arbeiten oder bestimmte Qualifikationen eben nichts. Aber das ist kein Problem dieser Region, das ist ein allgemeines Problem der Gesellschaft. Dann muss man sagen, dass die meisten eben ihr Leben doch irgendwie wieder in Bahn lenken konnten und besonders die jüngere Generation natürlich. Also wer damals so zwischen 40 und 50 war, hatte es schon schwerer, klar. Aber ich denke, dass es insgesamt doch eine Erfolgsgeschichte ist. Ich habe mich einfach interessiert auch für Leute, die in der Region etwas weitergemacht haben. Also zum Teil so Teile der Filmfabrik oder des Chemiekombinats, die rettbar waren oder aus denen man etwas ausgründen konnte. Und davon erzähle ich drei Geschichten einfach, um zu sagen, dass es das auch gab. Und die Leute vorzustellen, die eben zum Teil mit großem Risiko und ja auch mit Mut da etwas gegründet haben. Also mir war wichtig zu sagen, dass die Leute aus dem Osten manchmal auf eine ganz amerikanisch anmutende Art die Chance beim Schopf gepackt haben und ihre Dinge gegründet haben. Und für manche hat sich erst in dieser Zeit eigentlich offenbart, was sie alles können und wozu sie eigentlich fähig sind. Dafür war die DDR nicht geeignet, um sich auszuprobieren.
Sie haben sich dazu entschlossen, kein Roman zu schreiben, sondern einen Bericht, so ist der Untertitel des Buches. Warum?
Ja, weil es mir vor allem darum ging, diese Geschichte so zu erzählen, wie sie war. Also ich wollte sie nicht in einem Roman verpacken, wobei ich Romane, die eigentlich Sachverhalte transportieren und in eine Handlung verpackt sind, auch persönlich nicht so mag. Also ich lese das auch nicht so gerne. Dann denke ich immer, jetzt würde ich doch lieber lesen, wie es wirklich war oder eine soziologische Studie lesen oder so. Mir war ja klar, dass ich vor allem Sachverhalte mitteilen wollte und Geschichten, die mit diesen Sachverhalten zusammenhängen. Und mir ist überhaupt nicht eingefallen, daraus einen Roman zu machen.
Was ist eigentlich der Bitterfelder Bogen? Nämlich, dass es eine Installation von einem Künstler namens Klaus Buri ist. Das erfährt man dann auch noch aus Ihrem Text.
Sozusagen, also kein Aussichtsturm, ein Aussichtsbogen, den man auf eine sehr angenehme Weise über, weiß nicht wie viel Schrägen, also eine ganze Menge, langsam hochgehen kann. Insgesamt 500 Meter läuft man über solche Schrägen und kann von oben dann weit sehen in die Dübener Heide und über den Gottschesee, ja.
So, also das damit nicht gemeint ist, dass hier eine Schriftstellerin einen Bogen schließt von einem Bitterfeld zum anderen, also nicht ein Titel.
Ja, das symbolisiert dieser von Klaus Buri gebaute Bogen allerdings. Und als ich das gelesen habe, dass er das symbolisiert, habe ich schon gedacht, das ist auch ein guter Titel für mich. Also auch mit diesem symbolischen Gehalt. Das, was die Stadt Bitterfeld-Wolfen heute ausmacht, sind ja verschiedene Orte. Also Bitterfeld, Wolfen, Greppin, Hohenweißig, Röttgen. Und in der Mitte liegt der Chemiepark. Das heißt, man muss den immer irgendwie durchqueren über menschenleere Straßen. Das ist ein großes Standortproblem auch für die Stadt, dass es also keine attraktiven urbanen Strukturen da gibt. Andererseits aber Städte wie Leipzig und Halle nah sind. Es gibt für die Leute, die bei Cusels arbeiten wollen, keinen Grund, unbedingt in Bitterfeld zu wohnen. Obwohl nur die Leute wiederum das Klima dort verändern könnten. In DDR-Literatur fließt ja alles ein, was die DDR auch nur als Erfahrungshintergrund benutzt. Also die DDR gar nicht als Thema hat. Das Thema ist irgendwas ganz anderes. Aber eben unter den Bedingungen, die wir erlebt haben, in bestimmten Zuspitzungen. Und ich finde, dass das einfach überhaupt keine literarische Kategorie ist. Die DDR war eben das Ergebnis deutscher Geschichte. Und wir haben wieder eine Geschichte, also die eine Weile auseinandergelaufen ist und nun wieder zusammen. Und also gehört es zur deutschen Literatur, so wie die DDR zur deutschen Geschichte gehört.
Vielen Dank, Frau Maron, für die anregenden und mutmachenden, zum Teil auch mutmachenden Ausführung.
Joachim Dix hat mit der Schriftstellerin Monika Maron gesprochen. Sie können sich dieses Gespräch im Internet herunterladen und dann nochmal in Ruhe anhören.